Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, damit die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern damit die Welt in ihm das Leben hat. Grüß dich und willkommen zur Minika zum vierten Sonntag in der Fastenzeit im Jahreskreis B. An diesem Sonntag hören wir in der ersten Lesung einen Abschnitt aus dem zweiten Buch der Chronik, Kapitel 36, Verse 14 bis 23. Ein Buch, das ganz selten in den Lesungen vorkommt, aber an diesem Sonntag hören wir es. Es ist in der hebräischen Bibel, also nicht in der im christlichen Kanon, sondern im jüdischen Kanon, das allerletzte Buch des hebräischen Tanach. Und zwar wird hier beschrieben in einem einzigen Absatz, die Zerstörung des Tempels, die Verschleppung des Volkes Israel ins babylonische Exil und der Ausblick auf die Rückkehr aus dem Exil und den Wiederaufbau des Tempels unter dem Perserkönig Kyros. Und dieses Bild, das hier in so wenigen Abschnitten zusammengefasst wird, ist eins der stärksten Vorausbilder im Alten Testament für Tod und Auferstehung Christi. Warum? Weil Jesus in seinem Leiden, in seinem Tod, die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nimmt, auf sozusagen in den Tempel seines Leibes hinein. Paulus wird sagen, er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, zieht den ganzen Zorn Gottes gegen die Sünde auf sich, nimmt sie mit in den Tod und in seiner Auferstehung baut er diesen Tempel unzerstörbar wieder auf. Und in seiner Auferstehung wird offenbar, dass das Erbarmen Gottes seine Gerechtigkeit um ein Unendliches übersteigt. Denn Gott, der zwar die Sünde hasst, weil die Sünde in sich wieder göttlich ist, will aber nicht den Tod des Sünders. Und deswegen wird Gott Mensch, nimmt die Folgen unserer Sünde auf sich, nimmt die Strafe, die unsere Sünde verdient hätte, auf sich selbst, bezahlt mit seinem Tod diese Strafe, er der ganz Unschuldige. Und in seiner Auferstehung, wie ich schon sagte, wird offenbar die unendliche Barmherzigkeit Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, wie es im Evangelium heißt, nicht damit die Welt durch ihn gerichtet wird. Ja, ganz wichtig, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, damit die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern damit die Welt in ihm das Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Also ganz wichtig, Gott ist Richter, Gott ist gerecht, Gott hasst die Sünde, aber Gott liebt den Sünder. Und deswegen findet Gott einen Weg, die gerechte Strafe, die unsere Sünde verdient hat, von uns abzuwälzen, gibt sie auf seinen Sohn und uns soll allein die Barmherzigkeit Gottes zuteil werden. Wie? Durch den Glauben an Jesus Christus, indem wir Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen und ihm erlauben, die Folgen unserer Sünde auf sich zu nehmen, die Strafe für unsere Sünde am Kreuz zu bezahlen. Doch kehren wir zurück zur ersten Lesung. Man muss immer diese Barmherzigkeit Gottes im Kopf haben, um zu verstehen, dass gleichzeitig alles Wiedergöttliche natürlich auch des Gerichtes bedarf. Denn würde Gott das Wiedergöttliche nicht hassen, dann wäre ja das Wiedergöttliche sozusagen Gott zuzuschreiben. Jeder von uns hasst instinktiv die Sünde. Jedem von uns geht der Hutkragen hoch, wenn wir sehen, dass jemand Unschuldigen Unrecht zugefügt wird. Und warum sollte es Gott nicht so gehen? Natürlich muss das Unrecht bestraft werden. Und davon handelt nun die erste Lesung. Da heißt es, in jenen Tagen begingen alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk viel Untreue. Das ganze Volk Israel wird hier als durch und durch korrupt und voller Sünde dargestellt. Aber Vorsicht, wenn wir dieses Wort am Sonntag in der Lesung hören, dann nicht, weil wir uns historisch für Israel interessieren, sondern weil wir in der Geschichte Israels ein Vorausbild für das Leben der Kirche erkennen. Auch in der Kirche ist es keine Neuigkeit, dass die führenden Männer Judas, die führenden Männer der Kirche und die Priester und das Volk viel Untreue verüben. Wer die letzten 10 Jahre aufmerksam Kirchennachrichten verfolgt hat, weiß genau, wovon ich rede. Da heißt es weiter, sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach und entweihten das Haus, das der Herr in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hat. Durch die Sünden sowohl der Führer des Volkes, aber auch des Volkes selber, also eines jeden von uns, wird der Tempel Gottes auf Erden, der die Kirche ist, entweiht. Sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach. Israel war die Offenbarung des einzigen Gottes zuteil geworden und deswegen durfte Israel nicht mehr den Wegen der Völker folgen. Nehmt zum Beispiel Deuteronomium 1,18, Verse 1 bis 15, habt ihr eine genaue Auflistung der Gräueltaten jener anderen Völker. Für uns Christen gilt es nicht mehr, dass wir nicht den Gräueltaten anderer Völker nachfolgen sollen, denn die Kirche hat jetzt als Gesamt die Offenbarung Gottes geschenkt bekommen und die Kirche ist kein Nationalstaat mehr, wie es Israel war, sondern die Kirche ist die Versammlung aller Völker in die eine Familie Gottes hinein. Aber in dieser Familie Gottes gilt es nun, nach den Geboten Gottes zu leben und nicht mehr die Gräueltaten derjenigen nachzuahmen, die Gott nicht kennen und die nicht nach der Schöpfungsordnung Gottes leben. Und auch das klingelt, wenn wir das an diesem Sonntag hören. Was heißt es hier? Die Führer des Volkes und das Volk ahmten die Gräueltaten der Völker nach. Was heißt es übersetzt für die heutige Zeit? Ich brauche es gar nicht übersetzen, das könnt ihr auch selber. Aber überlegen wir mal, wie viele Menschen, Christen, gehen einfach mit dem Zeitgeist, treten ein für Abtreibung, für Euthanasie, für die Ehe für alle, für wahllose Möglichkeiten von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Das sind jetzt nicht nur ein paar nicht katechetisierte Christen, die ein gutes Recht darauf gehabt hätten, von der Kirche Unterweisung zu bekommen, sondern das geht bis in die Spitzen unserer Hierarchie hinein. Das ist genau die Sünde, die Gott an Israel verurteilt hat. Und hören wir, was mit Israel passiert ist. Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter, sie durch seine Boten gewarnt, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab. Schauen wir zurück auf das letzte Jahrhundert. Wie viele Propheten hat Gott uns gesandt, uns zur Beobachtung seiner Gebote zurückzurufen? Ich denke zum Beispiel an Fatima und ich